Ja, meine Lieben, also wir haben das letzte Mal so einen großen Überblick wieder mal gegeben über das, was da alles über die Schöpfungsgeschichte zu sagen ist, also zumindest den großen Zusammenhang. Haben also festgestellt, wie in eigentlich ein Freiraum für die Schöpfung geschaffen wird durch die Elohim. Zunächst einmal so mit dem Wort Bereshit am Anfang beginnt das und darin entfaltet sich dann dieses ganze Schöpfungsgeschehen. Und da wirken natürlich eine ganze Menge anderer geistiger Wesenheiten außer den Elohim mit. Die Elohim sind also die Geister der Form. Die Hebräer nennen sie im Elohim, also da können wir Elohim dazu schreiben. Elohim. Im Hebräischen Eli ist eigentlich der Gottesname im Hebräischen oder überhaupt im vorderasiatischen Raum überall verbreitet. Auch das Wort Allah, das so leitet sich letztlich davon ab. Und Elohim ist aber die Mehrzahl. Also es ist eine Gemeinschaft von sieben Elohim. Die führenden Geister sind jetzt bei der Erdentwicklung, bei der es darum geht, also die ganze Schöpfung bis zum festen Erdelement zu verdichten. Das ist also das Neue, was hereinkommt. Und es wirken aber trotzdem natürlich alle Hierarchien mit, es wirkt auch natürlich die Trinität mit und insbesondere also der Christus, der der eigentlich Tätige ist, der durch die Elohim schöpferisch tätig wird. Das wird hier also versteckt angedeutet dadurch, dass die Elohim immer sprachen. Also ab dem Moment, wo die Elohim beginnen zu sprechen, das Schöpfungswort auszusprechen beginnen, wirkt der Christus durch sie. Er ist also der durch die Elohim im Grunde diese Erdenwelt gestaltet. Und den ganzen Kosmos, der aber dazugehört auch. Also das heißt, am Anfang wird ja im ersten Kapitel der Genesis wird ja geschildert, überhaupt erst, wie sich das Ganze in der Seelenwelt vorbereitet. Das ist also noch nicht die physische Welt. Da geht es noch nicht um physische Planeten oder irgend so etwas, sondern es ist einmal die Seelenwelt wird vorbereitet und gegliedert aus einem noch sehr chaotischen Gebilde heraus, das aber einiges schon aus der Vergangenheit mitbringt, also namentlich also vom alten Mond, sind schon gewisse Gesetzmäßigkeiten drinnen, aber sie müssen jetzt auf eine viel höhere Stufe gehoben werden. Und daran arbeiten jetzt die Elohim und durch sie eben der Christus. Und dieses große kosmische Gebilde ist aber zugleich, kann man sagen, im Grunde der große Adam Kadmon. Das heißt, das Urbild des Menschen ist eigentlich dieser ganze Kosmos, der komplette Kosmos am Anfang.
Was ist jetzt Kosmos wieder? Alles?
Das ganze Weltall.
Das ist total schwer vorstellbar.
Das ist
also rein naturwissenschaftlich.
Naturwissenschaftlich ist es nicht ganz unvorstellbar, weil mittlerweile die Naturwissenschaft auf dem Standpunkt steht, dass der ganze Kosmos eine Einheit bildet. Quantenmechanisch betrachtet bildet er im Grunde eine Einheit, jedenfalls besteht er nicht aus einzelnen Teilen, sozusagen, die vollständig unabhängig voneinander wären. Sondern wenn da was passiert, passiert in der Andromeda-Galaxis im Grunde auch irgendwas. Und zwar unmittelbar, ohne Zeitverlust, ohne dass ihm der äußere Impuls dorthin geht, sondern weil die zwei Teile eines Ganzen sind im Grunde. Also weil alles mit allem verbunden ist. Zumindest zum Teil. Das ist das Spannende, was die Naturwissenschaft sagt. Daher sagt man auch heute, also die moderne Quantentheorie ist eine sogenannte nicht-lokale Theorie. Also wenn man früher bis dahin war man immer der Ansicht, also alle Kräfte wirken lokal, das heißt im begrenzten Bereich, von da wirken es vielleicht kausal weiter, aber nicht gleich im ganzen Kosmos. Die Quantentheorie widerspricht, denn im Grunde kann ich eigentlich nur von einer Gesamtwellenfunktion des Kosmos sprechen, des Ganzen. Und es gibt keine unabhängigen Einzelwellenfunktionen. Wellenfunktionen heißt das in der Quantentheorie, die ganze Welt sprich auch die Materie, die Energie, das Licht, alles im Grunde als eine Art Schwingungszustand beschrieben wird. Und diese Schwingung ist aber so, dass sie eigentlich im Grunde den ganzen Kosmos erfasst. Nur ist es eine Schwingung, die nicht unmittelbar äußerlich messbar ist, sondern die eigentlich, naja, mathematisch betrachtet sehr abstrakt ist, weil es ist eine sogenannte Wahrscheinlichkeitswelle, von der man spricht. Und die Wahrscheinlichkeitswelle beschreibt nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Ort im Universum das oder das passieren kann. Das macht die Quantenmechanik im Grunde. Also es gibt daher nur Wahrscheinlichkeiten, und das heißt, es gibt nur im Grunde Potentialitäten, die in Erscheinung treten können oder nicht in Erscheinung treten. Also Materie als solche gibt es nicht. Selbst das Photon oder die Elementarbestandteile bestehen in Wirklichkeit nicht kontinuierlich, sondern sie treten in Erscheinung und verschwinden wieder. Wenn ihr Glück habt, treten sie dann, wenn ich es normal messe, wieder in Erscheinung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mit einer gewissen geringen Wahrscheinlichkeit kann aber dasselbe Photon, das ich da gemessen habe, jetzt jenseits der Andromeda-Galaxis auftauchen. Die Wahrscheinlichkeit ist winzig, aber sie ist da. Also es kann auftauchen bis zur Grenze des sichtbaren Universums irgendwo. Wie das genau ist, weiß man ja jetzt nicht, weil fraglich ist überhaupt die Geometrie des ganzen Gebildes. Weil es ist auf jeden Fall nicht im dreidimensionalen Raum beschreibbar, es ist also mindestens eine vierdimensionale, wahrscheinlich aber auch wesentlich höherdimensionale Beschreibung notwendig, um ihn zu fassen. Nur dadurch kommt nämlich dann ein Kosmos raus, der im Prinzip endlich, von endlicher Größe ist, nämlich interessanterweise, aber keine Grenze hat. Also ich falle nirgends raus aus dem Kosmos. Das ist so schwer vorstellbar. Man kann sich höchstens vorstellen, in einer Dimension tiefer nehmen wir unsere Erdoberfläche her. Das ist eine gekrümmte Fläche. Ich kann spazieren auf der Erde, wo immer ich will, ich werde nirgends von der Erde runterfallen. Ich falle vielleicht in ein Loch rein, aber von der Erde falle ich nicht runter. Wenn es eine Scheibe wäre, wie die Ägypter noch dachten, würde ich vielleicht am Rand runterfallen. Also ich komme nie raus, ich komme nie an eine Grenze der Erdoberfläche, solange ich in der Ebene bleibe. Und trotzdem ist sie eindeutig von endlicher Größe. Und eine Dimension höher könnte man sich vorstellen, das Universum als ein kugelförmiges Gebilde, das aber auch nirgendwo rausstoße sozusagen, weil es aus einer höheren Dimension betrachtet eben auch wieder ein abgeschlossenes, in sich gekrümmtes Gebilde vermutlich ist. Genau wissen wir es noch nicht, weil wir die genaue Raumgeometrie noch nicht mit Sicherheit feststellen können. Das ist,
Verwendest du den Begriff Universum und Kosmos? Als zwei gleiche Begriffe?
Im Prinzip ja. Universum drückt aus, dass es alles umfasst, was es gibt, zumindest also was sinnlich in Erscheinung tritt oder physikalisch in Erscheinung tritt. Wenn ich das Wort Kosmos gebrauche, das kommt von den Griechen und heißt Ordnung. Also, oder Schmuck, zugleich auch Schmuck, also schöne Ordnung, wenn man so will. Also der Universum ist aus dem Lateinischen dann, also das Universalis, also das Allumfassende. Aber es ist im Prinzip, läuft es auf dasselbe hinaus, also es ist ein Begriff, der für beides wichtig ist, mit verschiedenen Nuancen.
Da stellt sich gleich die nächste Frage, wo ist in der Genesis der Urknall?
Naja, der ist in dem Wort Bereshit, wenn man so will, drinnen, als dieser Freiraum, also wie es die Kabbalisten zum Beispiel beschreiben, wo die Gottheit einen Raum freigibt, also sich aus einem Gebiet eigentlich zurückzieht und dadurch entsteht der Raum. Und in dem Raum spielt sich dann die Schöpfung ab, wobei das zunächst also hier noch ein reiner Seelenraum ist. Also es ist noch gar nichts Äußeres zunächst einmal.
Dann die nächste Frage. Der alte Mond, ist er jetzt in diesem System zu denken oder in einem davor?
Nach Steiner ist es natürlich schwer zu sagen, weil er es nicht darüber spricht, die Urknalltheorie war darüber damals auch noch nicht bekannt. Meiner Einschätzung nach in einem früheren Universum.
Ja, ja, verstehe.
Okay. Ja. Weil die Zeit ist halt untrennbar zu unserem Erdding, gehört der ganze Kosmos mit allem, was da drauf ist, gehört zu uns und hat Wirkung auf uns und hat eine Bedeutung für uns.
Also das meinen Sie ja vor kurzem berechnet zu haben, dass es vor dem Urknall noch was gab.
Ja.
Nicht so lange her, glaube ich.
Es gibt ganz interessante Sachen. Also da gibt es ja den Roger Penrose zum Beispiel, der vor einem Jahr ungefähr war er in Wien, hat einen spannenden Vortrag gehalten. Der spricht überhaupt davon, dass es eine ganze Folge von Universen gibt und dass das eigentlich der normale Entwicklungsweg ist, dass das Universum, wenn es also vom Urknall aus startet und sich beginnt auszudehnen oder was, nicht wirklich bis in die Unendlichkeit in Wahrheit, sondern ja, für unseren Blick vielleicht nicht bis in die Unendlichkeit, aber mathematisch bleibt es trotzdem eine endliche Größe und dann verwandelt sich das und kommt als neuer Urknall wieder herauf. Und er hat nämlich gezeigt, dass das mathematisch der Punkt mit dem unendlichen Umkreis identisch ist. Und dass genau dort, wenn er sozusagen die Peripherie mathematisch gesehen erreicht, schlägt es genau in dem Moment um und geht sozusagen wieder als eine neue Expansionsbewegung weg, also dass man eigentlich so eine Folge von Universen hätte. Ob die irgendwo einmal einen Anfang haben oder ein Ende, ist jetzt wieder ein anderes Kapitel. Und meiner Ansicht nach, also deckt sich das am ehesten aus naturwissenschaftlicher Sicht, also mit dem Bild, das der Steiner zeichnet, weil es gehört unbedingt wirklich das ganze Universum dazu, es ist nicht nur unser Planetensystem. Weil es gehört der ganze Tierkreis dazu, und der Tierkreis ist aber im Grunde ja nur ein Merk, das sind ja nur Merkzeichen im Grunde für die bestimmten kosmischen Richtungen, von denen halt gewisse Wirkungen ausgehen. Aber da gehört alles dazu. Und gerade in den Tierkreiszeichen und so, da findet man ja die ganzen Galaxien und was Gott, was alles, also was weit weg ist im Grunde auch und was eben auch eine Rolle spielt. Es ist natürlich die nächste spannende Frage, die man sich ja unbedingt dann fast stellen muss, ja, ist denn aber jetzt wirklich nur unsere Erde die einzige, wo es solche Lebewesen gibt wie wir? Oder was ist mit den anderen Welten? Weil wir wissen heute schon mit Sicherheit, dass das andere, was ja auch zu vermuten war, dass andere Sonnen, also andere Sterne genauso Planeten haben, dass das eigentlich eine sehr häufige Sache ist. Etliche hat man ja sogar schon entdeckt, das sind allerdings Riesenplaneten, weil sonst findet man sie nicht. Das ist wahnsinnig schwer, dem zu finden, weil Sterne sind schon nur Punkte, selbst in den größten Fernrohren. Und man kann nur aus der Lichtqualität und wie sich die ändert aus den Spektren und aus den Spektralverschiebungen und so weiter, kann man feststellen, da muss noch irgendwas sein, was herumkreist und was den bedeckt zeitweise und was die Linien verändert und dergleichen. Ist also sehr kompliziert, aber man kann das mittlerweile schon zumindest sehr stark vermuten, sagen wir es einmal so. Und klar ist aber aus Steiners Aussagen auf jeden Fall, dass alle diese Sternenwelten die Heimat geistiger Wesenheiten sind. Also geistige Wesenheiten gibt es jedenfalls überall und es hat in gewisser Weise jedes System auch seine eigenen Hierarchien, weil nämlich eigentlich von den Kronen beginnend bis da herunter, das sind die Wesenheiten, die vornehmlich jetzt in unserem Fall mit unserem Sonnensystem zu tun haben. Die Cherubim sind die Tierkreiswesenheiten, die weisen also schon deutlich darüber hinaus, und die Seraphim überhaupt, weil die sind die Vermittler zwischen allen Sternensystemen. Also das spricht Steiner ganz deutlich aus. Also das heißt, es ist sehr wohl anzunehmen, mit Sicherheit anzunehmen, dass es auf jeden Fall andere Planetensysteme gibt, wo auch geistige Wesenheiten tätig sind. Das ist einmal gesichert. Und ob die bis zur physischen Erscheinung kommen oder wie weit verdichtet, ist jetzt ein anderes Kapitel. Ich meine, dazu können wir einfach nichts sagen im Moment einmal, würde ich sagen. Also auch aus geistiger Forschung ist es wahrscheinlich höchst schwierig, dorthin zu kommen, weil wir haben schon genug zu tun, das irgendwo zu erfassen.
Ja, es liegt ja dann irgendwie nahe, dass man vermutet, dass solche Hierarchien ab den Thronen auf anderen Planetensystemen irgendwann Weltall dann auch gibt. Ne?
Ja, genau. Also das ist ja anzunehmen, dass es diese
Hierarchien auch gibt. Nachdem wir ja doch diese alte Mond, alte Sonne und so weiter Entwicklung ja wissen, manche gehen halt runter bis zum Physischen, manche gehen nicht so weit,
ja.
Ist anzunehmen, dass es da auch... Spannend wäre halt zu fragen, gibt es noch was unter dem, was bei uns jetzt Erde ist, irgendwo im Weltall dann auch noch? Also dass es tiefer geht?
Naja, in gewisser Weise ja. In gewisser Weise kann man sogar sagen ja, aber dann als Spiegelbild dessen. Da sind wir eh schon jetzt ein bisschen dabei, weil
ja, genau, ja.
Da haben wir das Erdinnere eigentlich als die Spiegelung dessen und da geht es im Grunde genauso tief hinunter, wie es da hoch hinaufgeht. Darüber ist eben ja noch die Trinität, die also jedenfalls für den gesamten Kosmos zuständig ist. Natürlich jetzt die spannende Frage, wie ist das mit dem Christus? Wieso gerade verkörpert er sich auf der Erde? Wie ist das? Ich kann wirklich nichts Seriöses dazu sagen.
Ist es sicher, dass es sich nur auf der Erde verkauft?
Ja, eben. Also, das ist jetzt einmal vorerst rein spekulativ, sage ich mal. Also,
das könnte ja auch ein Versuch sein, ja? Ich bitte mal rein, irgendwo gelesen zu haben, das ist nicht der erste Versuch, aus dem Menschen was Sinnvolles zu machen. Ich glaube, irgendwelche jüdischen Traditionen.
Ja, es ist. Ja, es gibt.
Also man hat halt mehrere Petrischalen, wo man versucht, die Sache zu züchten und vielleicht funktioniert es irgendwie.
Sehr, sehr materialistisches Bild.
Ja. So sind die Naturwissenschaftler die Welt.
Aber letztlich beratzt mich das wenig, ob das Christus schon in anderen Welten auch
macht. Ja, ich meine, es hat jetzt sicher eine gewisse Bedeutung, dass wir jedenfalls einmal mit physischen Mitteln nicht wirklich zu den anderen Sternensystemen hinreichen irgendwo, also optisch ja natürlich sinnlich in der Beobachtung sehr wohl, aber körperlich ist ein bisschen schwer dorthin zu kommen. Ich meine, natürlich gibt es alle Spekulationen, was man tun könnte. Genau, aber jetzt haben wir das zumindest noch nicht. Es ist dadurch aber auch etwas anderes ist vielleicht noch wichtig in dem Zusammenhang, nämlich für das Leben nach dem Tod, also zwischen Tod und neuer Geburt, schreiten wir über die Grenzen eigentlich des Planetensystems hinaus und verbinden uns mit der Sternenwelt des Höchstes, auch wenn das also in der Regel nicht bewusst ist. Wobei man sich natürlich jetzt wieder nicht vorstellen darf, dass man da mit einer Rakete rausfliegt oder wie ein Luftballon sie ausdehnt. Also wir verbinden uns geistig mit den geistigen Kräften, die eben dort wirken und mit den geistigen Wesenheiten, die dort wirken. Und das heißt, wir werden zwischenzeitlich unter Anführungsstrichen Bewohner einer bestimmten Sternenregion. Steiner spricht einerseits vom Stern des Menschen, dass das, was ja eh nicht so ein ungeläufiger Ausdruck ist, aber er sagt, dass da eine Wahrheit dahinter ist. Die Wahrheit ist nur, dass wir uns eigentlich mit einem ganz bestimmten Sternengebiet ganz besonders verbinden. Also das heißt mit einer Vielzahl von Sternen eigentlich. Und so, das sei so, dass jeder Mensch sich mit einer anderen Gruppierung sozusagen, das müssen nicht jetzt unsere Tierkreisbilder oder so sein, wobei es Überlappungen geben kann, aber es ist bei keinem genau gleich. Das ist Ausdruck, also eben, dass jeder von uns eine bestimmte Individualität ist, dass also zu einer ganz bestimmten Sternenkonstellation immer besonders starke Beziehungen im nachtodlichen Leben entwickelt. Auch wenn das unbewusst natürlich ist. Also geistig sind wir verbunden mit diesen Welten. Und das ist sozusagen der Weg, den der Mensch jetzt immer wieder geht, dass er eigentlich wenn er sich inkarniert auf Erden, geht er letztlich ja bis in die vollständige Isolation, weil Gott, wir können die Freiheit deswegen entwickeln, weil wir uns sogar von diesen ganzen Hierarchien isolieren können, zeitweise, und uns ganz nur auf das stützen, was wir als Mensch da auf der Erde oder halb in der Erde sind. Weil diese Kräfte von unten wesentlich dafür sind, dass wir also diese Abtrennung auch schaffen. Und eigentlich immer mehr jetzt dorthin kommen, weil diese Kräfte jetzt immer stärker wirken, dass diese Isolation immer stärker wird, sofern wir nicht aus eigenem Antrieb den Anschluss suchen wieder. Und also das ist das eine. Das andere ist, dass wir im Prinzip nach dem Tod, also Gott, uns im Grunde mit dem Kosmos verbinden, mit dem, was ganz draußen ist. Eben mit einer bestimmten Sternengruppe, zwar also nicht mit dem Gesamtkosmos, das ist bei Steiner offen, ich vermute aber sehr stark, dass das nicht einmal unbedingt ein geschlossenes Gebiet sein muss, und dass das also verschiedenste Bereiche umfasst. Weil das ist eben nicht mit der Raketen rausfliegen sozusagen, sondern es ist eine geistige Beziehung aufnehmen zu bestimmten Bereichen dieses Kosmos, die in unserer Individualität entsprechen. Weil daraus schöpfen wir unsere Kräfte irgendwo. Die geistigen Kräfte holen wir von dort herein, durch unser Ich durch, und geben dann dem zugleich was Neues mit. Das heißt, jedes Mal, wenn wir dann gerade nach dem Tod auch wieder hinausgehen, übergeben wir dem Kosmos auch wieder etwas Neues, was durch unser Ich hereinkommt. Und das heißt, wir arbeiten in einer gewissen Weise halt völlig unbewusst auch mit daran, dass sich der Kosmos verändert. Und sicher andere geistige Wesenheiten in anderer Art auch. Also das heißt, in diesen Konstellationen der Sterne ist eigentlich eine wunderbare Schrift gegeben, die Spur ist dieser Taten vieler, vieler geistiger Wesenheiten, die dort sich einschreiben. Weil die ganze Fixsternwelt ist ja auch veränderlich in Entwicklung, in Bewegung. Nicht einmal die Konstellationen zueinander bleiben über die Jahrtausende fix, sondern da verändert sich was. Jeder Stern ist in einer gewissen Bewegung, die Galaxien sind in Kreisbewegungen und die bewegen sich aber auch wieder gegeneinander, zueinander, wie auch immer. Also es entstehen immer neue Konstellationen im Grunde auch, halt im Laufe großer Zeiträume. Aber Für das große kosmische Geschehen sind das Kleinigkeiten sozusagen. Das ist nur groß gemessen an unserer irdischen Lebensspanne. Und eben wenn wir ja im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sind, haben wir auch ein ganz anderes Zeiterleben. Also da eröffnen sich uns nämlich diese Dimensionen. Und es ist halt für uns so schwer vorstellbar, weil unser Vorstellungsvermögen ganz orientiert ist an unserer gegenständlichen Wahrnehmung, die wir haben. Und wir denken uns jetzt, alles muss doch irgendwie so vorstellbar sein wie diese Dinge, die ich da vor mir habe. Und in Wahrheit sind die meisten Dinge so, dass sie es nicht dem entsprechen. Also das meiste, was im Kosmos vorgeht, entspricht dem nicht. Das ist wirklich nur unser kleines Vorgattel sozusagen, das wir haben. Und das ist also mittlerweile, und da sieht man, dass die Naturwissenschaft sehr wohl also anklopft irgendwo ans Geistige oder zumindest also die Mauern des Materialismus in Wahrheit längst durchstoßen hat, zumindest in der Physik, dass das Allermeiste nicht nach diesem Prinzip vorstellbar ist. Das funktioniert einfach nicht. Ich meine, im 19. Jahrhundert dachte man noch, also gut, die Atome sind so winzige Dinge, halt nur viel kleiner, aber im Prinzip auch sowas. Im 20. Jahrhundert wurde klar, dass das überhaupt mit der Erfahrung dann nicht übereinstimmt. Das funktioniert einfach nicht, sondern ich muss so im Grunde wahnwitzigen Vorstellungen oder Rechenmodellen denn mich darauf zurückgreifen, um das irgendwie also fassbar zu machen. Und das heißt, dort bewegen wir uns absolut in einem sinnlichkeitsfreien Denken drinnen. Weil ich kann ja sagen, ja, wenn ich mit Kreisen und Kugeln und irgend sowas rechne, dann kann ich mir die immer nur irgendwie sinnlich vorstellen. Aber mittlerweile bewegt man sich in der Mathematik in Dingen, die also gegenständlich sicher nicht vorstellbar sind. Die gegenständlich ganz paradox eigentlich sich ausnehmen. Die aber doch denkbar sind. Und nicht nur denkbar, sondern man sieht da mit den Experimenten, passt es auch wunderbar. Die Natur tut auch sowas. Also das sind Dinge, die möglich sind in der Natur. Ja, im Gegenteil, sie sind nicht nur möglich, sie bilden die Grundlage des ganzen materiellen Daseins irgendwo, also diese verrückten Dinge.
So, der Steiner hat doch immer die Relativitätstheorie kritisiert. An vielen. Das habe ich nie verstanden. Was hat er eigentlich konkret kritisiert?
Naja, er hat erstens einmal gesagt, also für die rein äußere physikalische Betrachtung ist sie unausweichlich. Das hat er also durchaus festgestellt. Das ist halt nicht in allen Vorträgen immer drinnen. Aber ein anderes Bild ergibt sich, weil ein Prinzip, was aber im Grunde gar nicht jetzt nur die Relativitätstheorie betrifft, weil das grundlegende Prinzip eigentlich schon früher war, nämlich das Relativitätsprinzip. Das sagt im Prinzip, wenn ich die Bewegungen im Kosmos betrachte, kann ich grundsätzlich jeden beliebigen Punkt als Koordinatenursprung nehmen. Das heißt, als Punkt, von dem aus ich den ganzen Kosmos beschreibe. Das heißt, ich kann in Wahrheit nicht sagen, die Erde ist in der Mitte oder die Sonne ist in der Mitte oder was ich jetzt, Milchstraßenzentrum ist in der Mitte. Ich kann jedes nehmen und jede Annahme ist im Grunde gleichberechtigt. Das heißt, es ist völlig relativ, wo ich den Mittelpunkt nehme. Es gibt sozusagen kein absolutes Zentrum des Universums. Heißt es letztlich. Es gibt keinen ausgezeichneten Punkt im Universum, von dem ich sagen kann, das ist das Zentrum. Und aus dem heraus entspringt eigentlich dann letztlich die Relativitätstheorie, dass ich es also mit Relativbewegungen daher zu tun habe, nicht mit Absolutbewegungen.
Ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso sollte es, wenn sich das einmal aus einem Punkt explodiert und dann ausdehnt, dann ist es so eine Kugel, dann gibt es einen Mittelpunkt.
Ja, das wäre das, wenn es wirklich eine dreidimensionale Kugel wäre. Das ist der nächste Schritt in der Relativitätstheorie, dass dort dann gezeigt ist, dass ich mit einem dreidimensionalen Raum einmal grundsätzlich nicht auskomme. Was Einstein gezeigt hat, ist erstens einmal, dass Zeit- und Raumkoordinaten miteinander wechseln können oder dass Zeitdimensionen in Raumdimensionen übergehen können und umgekehrt. Ich kann eigentlich nur von einem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum sprechen. Kontinuum hat das genannt, weil da gerade eben diese Prinzipien der Quantenmechanik scheinbar nicht gelten, oder zumindest hat sie auch nicht berücksichtigt drinnen, da macht es uns heute so viele Schwierigkeiten in der Berechnung, sondern dass das kontinuierlich ist. Die Quantentheorie hat immer, alles passiert in Portionen, so wie Musiknoten, C, D, E, F, G, A, H, C, und dazwischen gibt es nichts sozusagen, ja, die Kreuzzeichen vielleicht. Also das ist einmal das erste, Raum und Zeit sind nicht unabhängig voneinander, sondern das führt einmal schon zu sehr viel paradoxen Sachen. Das führt zum Beispiel dazu, dass wenn sich ein Körper mit hoher Geschwindigkeit bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Nicht nur das, die Raumdimension schrumpft in Bewegungsrichtung zusammen. Also die Zeit bleibt stehen, sie geht immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, je schneller sich etwas bewegt. Also das heißt, die Uhren ticken sozusagen langsamer. Und das Ganze schrumpft in Bewegungsrichtung zusammen. Und zwar gerade so, dass wenn es die Lichtgeschwindigkeit erreicht oder erreichen würde, was ein materielles Ding nicht kann. Das ist eben auch der Unterschied jetzt, der deutliche Unterschied zwischen dem, was materiell ist
und dem, was immateriell ist, wie das Licht zum Beispiel. Licht kann sich nicht langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, laut Relativitätstheorie. Ein materieller Körper kann sich zwar annähern, aber niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Weil, wenn er dorthin kommt, wird er in Bewegungsrichtung auf die Dimension 0 zusammenschrumpfen, die Zeit bleibt stehen, vollkommen, und die Masse, das heißt nicht die Größe, aber die Masse, das heißt das, was es auf die Waage bringt, wird ja unendlich groß werden. Egal wie winzig das Ding ist. Das ist nämlich die Kraft, die sozusagen der immer weiteren Beschleunigung Widerstand entgegensetzt. Je mehr es beschleunigt, desto massereicher wird es, desto schwerer wird es zu beschleunigen. Und wenn es gegen Lichtgeschwindigkeit geht, wird der Widerstand unendlich groß. Das heißt, Materie lässt sich nicht so einfach in Nicht-Materie überführen. Jedenfalls nicht auf diesem äußeren Weg. Auf einem anderen Weg schon, das hat ja der Einstein dann auch gezeigt, das ist also die berühmte Formel E ist mc Quadrat. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also wenn ich aus der Materie sozusagen die Energie befreie, oder Materie ist eigentlich nichts anderes als gefangene Energie, wenn ich sie befreie, dann wird es was Lichtartiges im Grunde, dann wird es Strahlung, dann ist es Licht, das geht ineinander über, ist auch eine Konsequenz von der Relativitätstheorie. Aber damit ist jetzt noch nicht erklärt, warum der Steiner oft so Kritik geäußert hat, nämlich vor allem an dieser totalen Relativität der Bewegungen. Weil dann sagt er, gut, dann kann ich also den Kosmos so betrachten, es ist wurscht, wo ich meinen Mittelpunkt hinnehme, ob ich jetzt geozentrisches System habe, alles dreht sich um die Erde, oder heliozentrisches, alles dreht sich um die Sonne, oder was, wäre im Prinzip völlig egal. Dann sagt er, nein, es ist aber doch nicht ganz egal, weil bestimmte Bewegungen einen insofern absoluten Charakter haben, als sie sich in den Gestaltungen der irdischen Lebewesen widerspiegeln. Und wenn ich sozusagen nur von den Relativbewegungen ausgehe, kann ich maximal erfassen die rein physischen Bewegungen, aber schon nicht die Formgestaltungen, die im Ätherischen da sind, das heißt im Lebendigen da sind. Weil die sind Abbildungen in gewisser Weise der Bewegung, der absoluten Bewegung in gewissem Sinn, die die Erde im Kosmos durchmacht. Das bildet sich ab und das sei eben nicht bloß diese Ellipsenbahnen, wie man es halt jetzt beschreibt, Sonne im Mittelpunkt und in Ellipsenkreis die Erde und die anderen Planeten und so. Auch dieses Bild ist zu wenig. Sondern ich muss mit berücksichtigen, was ja auch tatsächlich der Fall ist, dass ich auch die Sonne und mit ihr das ganze Planetensystem und auch unsere Erde mitbewegt. Die steht auch nicht still im Kosmos, sondern die bewegt sich auch. Und da gibt es also dadurch bestimmte Bewegungsformen, die insofern absolut sind, als sie eben für die irdischen Gestaltungen der Lebewesen relevant sind. Und was er kritisiert hat, ist also, dass sozusagen die Relativitätstheorie von dem völlig ablenkt irgendwo oder den Gedanken schon gar nicht mehr aufkommen lässt und sozusagen es ist egal, wie sich die Erde bewegt oder was. Sondern was Steiner ihm sagen wollte, ist, es gibt ganz bestimmte Bewegungen, Bewegungsabläufe, die sich eben abspiegeln in den irdischen Lebewesen. Und man könnte sagen, das sind die für unsere Erde relevanten Bewegungsgestalten. Und im Grunde, wenn ich ein Planetensystem zeichne, so ein Schema oder was, oder mir überlege, wie das ist, dann muss ich auf diese Dinge Rücksicht nehmen. Daher ist er auch übergegangen dazu, alle möglichen Entwürfe zu machen von einer anderen Darstellung des Planetensystems, das auf jeden Fall einmal Rücksicht nimmt darauf, dass die Sonne auch eine Bewegung durchmacht, die gar nicht so ding ist, mit ungefähr 20 Kilometer pro Sekunde bewegt sich die Sonne mit der Erde in Richtung Sternbild Herkules. Und das nicht auf einer Geraden, auch nicht auf einer kreisförmigen Bahn, sondern auf einer sehr interessanten Bahn, sagen wir mal so. Und da sausen wir eigentlich immer der Sonne hinten nach. Die Sonne zieht das ganze System und wir fahren eigentlich hinten nach. Das heißt, wir fahren zum Beispiel dadurch immer wieder im Jahreslauf irgendwann durch die Stelle durch, wo ein halbes Jahr vorher etwa die Sonne war. Und das hat eine geistige Bedeutung, sagt Steiner. Und das heißt, wenn ich das nicht berücksichtige, rein rechnerisch, kann ich nach allen rechnen. Es gab zum Beispiel ein ganz interessanten Entwurf eines Planetensystems. In der Antike war es der Ptolemäus, also Erde im Mittelpunkt. Alles dreht sich um die Erde. Dann kam in der Neuzeit der Kopernikus, der als erster gesagt hat, na, die Sonne steht in der Mitte und die Erde bewegt sich herum und alle anderen Planeten bewegen sich auch um die Sonne. Nur der Mond bewegt sich um die Erde, das ist der einzige. Mit dem konnten aber nicht alle so, weil man sich das einfach nicht vorstellen konnte. Die Erde soll sich bewegen, die rast herum, man hat sich nicht einmal die Drehung vorstellen können. War ja nur zu Galileis Zeiten der berühmte Ausspruch, und sie bewegt sich doch. Ist ja auch schwer vorstellbar, weil wir merken nichts davon. Sicherheit kann man es physikalisch erklären irgendwie, aber es ist verständlich, dass das nicht leicht vorstellbar war für die Menschen, dass sich die Erde, dass die durch den Kosmos erasen soll, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit in Wahrheit. Ich meine, die Erde bewegt sich so, weiß ich nicht, 20.000 Stundenkilometer oder so. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ein ziemliches Sportwagerl. Und wir merken nichts davon. Also zum Glück macht es keine Notbremsung, hoffe ich. Aber dann gab es also eine interessante Zwischenlösung, die der Tycho de Brahe gefunden hat. Der hat gesagt, gut, also es stimmt schon, die ganzen Planetenbahnen lassen sich etwas leichter berechnen, wenn ich annehme, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen. Aber das mit der Bewegung der Erde um die Sonne passt mir irgendwie nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was mache ich? Ich lasse die Erde im Zentrum, die Sonne bewegt sich um die Erde und alle anderen Planeten bewegen sich um die Sonne. Und das Spannende ist, mit dem so ganz anders aussehenden System wird am meisten heute in der Astronomie gerechnet, weil es am praktischsten zum Rechnen ist. Und die Ergebnisse stimmen, sie stimmen am genauesten, man kommt am leichtesten zu halbwegs genauen Resultaten. Also man kann viele, viele Bilder des Planetensystems zeichnen und darum sagt der Steiner mit einem gewissen Recht, eigentlich kann man es gar nicht zeichnen. Jedenfalls nicht in eindeutiger Weise. Ich kann nur also sozusagen, da muss ich eigentlich über das Sinnliche hinausgehen, muss diese Zusammenhänge suchen, eben zum Beispiel, die man dann findet in der Gestaltung der Pflanzen, in der Gestaltung des menschlichen Organismus, dann gibt man das einen gewissen Aufschluss darüber, welche Bewegungsformen relevant sind für unsere Erdenwelt. Weil mit denen hängt es eben zusammen. Und dann kann ich sozusagen eine gewisse Auswahl treffen. Also die Dinge sind wahnsinnig kompliziert und eben also gegen die Einsteinsche Relativitätstheorie ist er vor allem aus dem Grund, hat er sie kritisiert, also weil dadurch das überhaupt völlig aus dem Blickwinkel verloren wird. Und es ist dann reduziert, ist eh alles relativ, also wenn man es halt jetzt wie es am praktischsten ist und Punkt, und übersieht aber dann die wichtigen Dinge.
Da sind wir ja heute mit der Philosophie auch schon angekommen, es ist ja alles relativ. Ne?
Ja, ja, na sicher, ja, ja, wir sind im totalen Relativismus drinnen. Das ist, ich meine, das ist ja heute so, was ist Wahrheit und solche Dinge, das in der Naturwissenschaft sowieso, da spricht man nicht davon, dass man die Wahrheit erkennen könnte, sondern man kann höchstens also eine Theorie entwerfen und sie falsifizieren. Das heißt, man kann sie bestenfalls widerlegen. Weil wenn sie in der Praxis dann nicht funktioniert, weiß ich zumindest, dass sie falsch ist. Aber ich weiß nie endgültig, ob sie wahr ist. Sondern sie ist sozusagen eine Vermutung, die nur darauf wartet, widerlegt zu werden. Oder verändert zu werden zumindest. Und Also es gibt auf der Ebene niemals Gewissheit. Was aber auch insofern klar ist, weil die Welt eben nicht bei dem physisch-physikalisch Erfassbaren endet, sondern es gibt eben darüber die ätherische Welt, es gibt die astralische Welt und dann erst das eigentlich Geistige, aus dem dann die schöpferischen Impulse kommen. Und wenn ich das alles nicht berücksichtige, habe ich eigentlich eine Viertelwelt erst in Wahrheit. Und dass ich mit der innerhalb dieses Kreises dann nicht alles erklären kann, ist ganz logisch im Grunde, weil das meiste lasse ich aus. Und Goethe war ja ganz anderer Ansicht. Er hat dann gesagt, die ganzen äußeren Messinstrumente, das sind nett, aber das beste Messinstrument ist der Mensch. Das präziseste Messinstrument. Na ja, klar, weil wir alle diese Sphären durchgehen. Wir haben das Physische, wir haben das Ätherische. Ich meine, das kannte der Goethe zwar in der Art noch nicht, aber er spürte, dass da was dahinter steckt. Und das Astralische eben, wir haben das Ich, das Geistige. Also wenn es ein Wesen auf Erden gibt, dann sind es wir zunächst einmal, die für alle diese Dinge irgendwo empfänglich sind. Und irgendwas darüber ausmachen können, etwas wahrnehmen können davon. Und in Wahrheit schon mit unserem Denken, wenn wir uns jetzt nicht bloß im abstrakten Verstand verlieren, sondern wirklich an ein lebendiges Denken herankommen, dass indem wir die Gesetzmäßigkeiten der Welt sich selbst aussprechen lassen und nicht einfach eine Theorie darüber formen, was halt so schwierig ist, aber dann sind wir ja mittendrin in den geistigen Hintergründen der Welt. Und dort steckt unser Ich drin. Darum sagt Steiner ja so schön, das Bild da, das gespiegelte Ich, was wir mal geredet haben, dieser Bologna-Vortrag, der 1911 hat Steiner in Bologna auf einem Philosophenkongress also einen Vortrag gehalten über die Grundlagen halt der Anthroposophie im Wesentlichen. Und einer der Kernsätze ist, also das erste ist, dass sich die Welt nur dann wirklich vollständig erkennen lässt, wenn man über unsere gegenwärtige Erkenntnisstufe hinaussteigt, dass es die Möglichkeit dazu gibt, dass der Mensch das schulen kann, eben dass er zur Imagination, Inspiration, Intuition aufsteigen kann, ohne sein klares wissenschaftliches Bewusstsein zu verlieren dabei. Das ist das Wesentliche. Das war das eine. Und das zweite, eben auch um dem entgegenzutreten, weil in der Philosophie ist so immer mehr gekommen, ja eigentlich kann ich nie die Wahrheit erkennen, weil ich bin ja irgendwie in mir eingesperrt, ich bin ja getrennt von der Welt. Ich kann nur in mir Vermutungen anstellen, wie die Welt funktioniert, aber ich stecke ja nicht drinnen. Und der Steiner sagt genau das Gegenteil, mit unserem Ich sind wir in der Gesetzmäßigkeit der Welt verankert. Unser Ich ist nicht da drinnen, sondern da draußen, unser wirkliches Ich. Und was wir da erleben, ist nur die Spiegelung dieses wirklichen Ichs. Und diese Spiegelung, die ist eigentlich was sehr, sehr Schwaches im Vergleich zu dem. Aber mit unserem Ich stecken wir in den gesamten Gesetzmäßigkeiten der Welt drinnen. Und das steht uns potenziell zur Verfügung. Und das heißt, da sind wir im ganzen Kosmos draußen, im Grunde. Halt nicht im räumlichen Sinn, weil räumlich erleben wir es halt nur mit den Sinnen, aber geistig sind wir in gewisser Weise der ganze Kosmos auch. Jeder Mensch halt auf spezielle Weise. Das schließt es nicht aus. Wir sind sozusagen, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir jetzt auf Erden stehen oder dieses irdische Ich entwickelt haben, sind wir einer der unzähligen vielen möglichen Brennpunkte des ganzen Kosmos. Man kann sich, wenn wir uns jetzt vorstellen, den Kosmos als unendlich große Kugel jetzt von mir aus oder was auch immer, dann sind nämlich unendlich viele Mittelpunkte möglich. Ein unendlich großer Kreis hat seinen Mittelpunkt wo? Überall. Weil von jedem Punkt, den ich im Raum nehmen kann, geht es unendlich weit bis in die Unendlichkeit. Wurscht wo. Und wenn ich tausende Kilometer weiter weg bin, ist der Weg in die Unendlichkeit immer noch unendlich lang. Das heißt, es ist genauso ein Mittelpunkt des unendlichen Kosmos, jetzt nur als Bild genommen. Und so ist jedes Menschen-Ich Mittelpunkt des ganzen Kosmos und schöpft auch aus diesem ganzen Kosmos und schafft daran weiter und fügt ihm sozusagen neue gesetzmäßig, ganz winzig natürlich erst, aber doch ein. Das heißt, in diesem wirklichen lebendigen Denken, also wo wir nicht bloß die Spiegelung erleben, sondern wo wir eintauchen in dieses, wo wir wirklich aus dem Kosmos schöpfen und auch dem Kosmos wieder zurückgeben. In dem Bereich sind wir Mittätige an der Schöpfung im Grunde, an der Weiterschöpfung. Jetzt schon, halt ganz winzig kleine. Es ist ganz bescheiden natürlich, aber jeder trägt ganz fein dazu bei und sozusagen die Spuren jeder Individualität graben sich dem Kosmos ein und kommen dann namentlich, wenn ein neuer Kosmos entsteht, liegen sie dann schon in den Grundgesetzmäßigkeiten, sozusagen in den Naturgesetzen von Haus aus drinnen. So wie die geistigen Wesenheiten, die sich auf dem alten Mond entwickelt haben, also damals waren es vor allem die Engelwesenheiten, die damals erstmals geistige Wesenheiten geworden sind. Als Ergebnis dieser ganzen alten Mondentwicklung haben wir heute die Naturgesetze, die wir finden. Wobei wir die Naturgesetze, die wir mit der Physik finden, erst so das unterste Level ist. Also die Gesetzmäßigkeiten, die im Lebendigen zum Beispiel walten und die sich nicht auf diese reduzieren lassen, wie man fälschlich meistens annimmt. Und das fälschlich kann man aber wirklich ein Rufzeichen machen, weil wenn man genauer schaut, sieht man, dass sie das Leben nicht erklären können. Definitiv nicht. Sie können aufklären, also alles, was an biochemischen, physikalischen Vorgängen im Leben, im Lebendigen auch passiert, das kann man wunderbar verfolgen, aber wie daraus das Gesamtphänomen Leben entsteht, dass ein Lebewesen so oder so ausschaut, das nicht einmal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise, das ist das Interessante. Ein bisschen was Musterentstehung kann man verfolgen, ein bisschen, dass er verfleckerte Muster oder was kriegt. Das kann man mit chemischen Gradienten irgendwo erklären. Aber das erklärt also lange nicht, warum nicht einmal die Form des einfachsten Bakteriums in Wahrheit. Nicht einmal das kann man ausrechnen. Es gibt nicht einmal eine Grundidee dazu, wie man es könnte. Und man ist in Wahrheit schon lange weg davon, es zu sagen, na gut, das steht in den Genen drinnen. Also mittlerweile weiß man, dass das sogenannte epigenetische Vorgänge mindestens genauso wichtig sind. Epigenetisch heißt nichts anderes als alles, was außerhalb der Gene liegt. Und zählt nicht nur die restliche körperliche Innenwelt oder die Innenwelt der Zelle oder was auch immer, sondern mit die ganze Umwelt. Weiß ich nicht, wenn ein Kind heranwächst, schon mal die nächste Umwelt, nämlich die Mutter, in der es heranreift. Das spielt schon mal eine ganz wesentliche Rolle. Aber auch das, was draußen passiert, spielt eine Rolle. So weit ist man naturwissenschaftlich zumindest schon. Also dass man nur sieht, also das wird immer unüberschaubarer, die ganze Geschichte. Also in Wahrheit wirkt wieder der ganze Kosmos mit. Bei jedem Kind, das entsteht, wirkt der ganze Kosmos mit. Und es ist eigentlich sein Ich, das mitwirkt daran, das zu gestalten. Natürlich wird eine gewisse stoffliche Grundanlage sozusagen durch die Vererbung geliefert, als Musterbild sozusagen, als etwas, auf das man aufbauen kann, aber an dem wird dann plastiziert. Und da arbeitet im Prinzip das Ich selber daran, mit Unterstützung natürlich anderer geistiger Wesenheiten, aber im Prinzip ist es das Ich. Da bin ich schon viel näher dran an der Realität des Ich, als mit dem, was ich jetzt halt so im alltäglichen Erlebnis als Ich bezeichne. Das ist ein matter Bewusstseinsabglanz von dem. Das ist eigentlich nur das Ego, ich will das, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Und ich bin gelehrt, ich habe 5 Doktortitel oder sonst was und wie toll bin ich. Aber das ist alles nichts, das hat mit dem Ich also sehr wenig zu tun. Da spiegelt sich hauptsächlich was vom Astralischen, vom Ego drinnen, also vom Abglanz. Aber die Realität des Ich liegt ganz groß in dem, wie wir uns den Körper bauen zum Beispiel, wie die Lebenskräfte dann in uns wirken, wie dann im Erdenleben das Schicksal auf uns kommt. Ich meine, daher lernt man sich viel besser kennen, wenn man lernt, die Sprache des Schicksals, des eigenen Lebensschicksals zu lesen, sage ich mal. Was sagt sie mir? Wozu ich halt dann auch eine gewisse fast nüchterne Distanz muss ich entwickeln zu dem, was mir passiert. Nicht immer sagen, ich will so Gott mich und immer ich dauere, ich krieg's immer und warum. Sondern ich muss es einmal zur Kenntnis nehmen, so wie es ist, und kann nur sagen, was sagt mir das? Was erzählt mir das? Und was stellt mir das für Aufgaben? Was stelle ich mir für Aufgaben dadurch? Weil ich selber bin es.
Warum macht mich das Ich zum Diabetiker?
Zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das ist eine starke Herausforderung für das Ich, weil Diabetes hängt ja mit der Zuckerproduktion zusammen, also mit dem Zuckerstoffwechsel. Im Zucker ist sehr wesentlich dafür, dass das Blut der Träger des Ich sein kann. Das heißt, wenn das jetzt von der physiologischen Seite irgendwo gestört ist oder behindert ist, muss das Ich also einfach mehr kämpfen darum, mit dem Körper fertig zu werden und sich da in dem festzusetzen. Und das ist eine totale Stärkung des Ich eigentlich, die letztlich passiert dadurch als Folge. Weil man kann überhaupt immer sagen, das Ich hat sich als Aufgabengebiet immer das, vor allem das genommen, wo ich Schwächen bemerke. Sei es körperliche Schwächen, seelische Schwächen, sonst irgendwas. Das ist die Aufgabenstellung, die man für das Leben genommen hat. Daneben kommen vielleicht auch ein paar Talente mit, die man aus der Vergangenheit mitgebracht hat. Das sind sozusagen die positiven Sachen. Aber die eigentliche Lebensaufgabe, wo ich weiterkomme, ist die, wo ich diese Schwierigkeiten überwinde, die ich mir selber gelegt habe, um daran zu reifen. Das gilt für alles im Prinzip, aber jetzt beim Diabetes ist es also besonders das Ich, was sagt, boah, jetzt stellen wir aber eine ganz starke Herausforderung, um einfach hier mit diesem physischen Organismus fertig zu werden. Ich stell mir da eine ganz, ganz harte Forderung eigentlich, im Grunde. Also, und eben in diesen Dingen, da spricht wirklich das Ich drinnen. Also, da muss man also nur halt die Dinge im Grunde alle die betrachten, die einem im Leben passiert sind, auch die einem eher unangenehm waren, die man nicht so gewollt hat, wo man aber oft dann eh später merkt, aber eigentlich bist du gerade dadurch weitergekommen. Und das müsste man eigentlich ganz konsequent machen. Und wenn man so wirklich schaut, wenn man dann zurückschaut, nämlich ab einem gewissen Alter kann man schon ein bisschen zurückschauen, dann merkt man eigentlich, mit welcher ungeheuren Präzision man dorthin geführt wurde, wo man jetzt ist, und dass das absolut Sinn macht. Man merkt es natürlich nur dann, wenn man nicht so bis in alle Ewigkeit verbohrt bleibt und sagt, nein, ich wollte aber eigentlich ganz was anderes erreichen und jetzt bin ich tot unglücklich, weil ich das nicht erreicht habe. Und eigentlich müsste ich jubilieren und sagen, Gott sei Dank, warst du nicht so blöd und bist dorthin. Das wäre unmöglich. Ich meine, wenn ich meinen eigenen Schicksalsweg denke, wenn mich das zur Anthroposophie gebracht hat, ich war absolut am Absprung nach Amerika rüber, für die Wissenschaftslaufbahn, ich muss dorthin und das ist das Mekka dort. Und genau um die Zeit herum habe ich erstens die Anthroposophie kennengelernt, zweitens habe ich den Job, den ich dort eigentlich selber vorbereitet und aufgebaut habe, selber komplett torpediert, indem ich nämlich wissenschaftlich festgestellt habe, dass das alles ein Blödsinn ist. Damit ist das ganze Projekt zusammengestürzt und es ist nichts mit Amerika geworden. Und heute bin ich todfroh darüber. Ich wäre völlig fehl am Platz, damit will ich gar nichts Negatives über Amerika sagen. Aber ich weiß heute ganz genau, dass mein Platz da ist, dass da das geistige Umfeld ist, aus dem ich schöpfen kann, durchaus für die Welt. Das heißt ja nicht nur, dass man regional ist, aber da sind eigentlich die seelischen Kräfte, namentlich in der Umgebung, die notwendig und hilfreich sind. Wirklich gerade da, wo ich sitze, sozusagen. Und also wenn das so gelaufen wäre, wie ich es geplant hätte, wäre ich mit Sicherheit, das bin mir völlig bewusst, am völlig falschen Ort. Wenn ich am völlig falschen Ort sitze, wäre jetzt irgendein Chemiker oder sonst was und das hätte mir vielleicht eh Spaß machen, aber es wäre dann immer irgendwas Unbefriedigendes. Weil ich ja auch in der Naturwissenschaft in Wahrheit auch damals schon immer eigentlich die geistigen Hintergründe gesucht habe, ohne halt noch damals die Anthroposophie zu kennen. Und da aber immer irgendwo gemerkt habe, da ist was, das ist ganz klar, das materialistische Bild ist weg, das ist über den Haufen geworfen, aber wie komme ich wirklich heran, außer in abstrakten Formeln, die man sich im Grunde nicht vorstellen kann. Wie komme ich heran, dass das auch wirklich eine Bedeutung fürs Leben hat, nicht nur für eine Maschine, die ich damit bauen kann, sondern dass es Sinn macht. Und also in diesen Dingen spricht eigentlich das Ich viel, viel mehr. Nicht in dem, was wir uns immer so tagtäglich denken und wünschen und wollen. Das ist eigentlich erst das, was man dann lernen kann, allmählich, dass man sozusagen die eigenen irdischen Wünsche auch so ein bisschen koordiniert mit dem, was das Ich eigentlich will. Dann laufen viele Dinge reibungsloser in Wahrheit. Dann, weil ich sage, also das, am meisten stehen wir uns immer selber im Weg. Wir bauen uns also selber immer die Hindernisse auf, über die wir stolpern. Und wenn man das irgendwann einmal beginnt zu kapieren, dann kann man lachen darüber mal. Ja, ich bleibe dann nichts anderes übrig. Das ist manchmal Galgenhumor, aber das ist. Also das ist unheimlich schwer. Aber das liegt eben daran, weil wir wirklich jetzt so von allem abgeschmiert sind. Ich meine, früher waren sie ich eben eingebettet da in die ganzen Hierarchien und die haben uns gesagt eigentlich, wo unser Weg hinführt. Und da haben wir noch gar nicht so als irdisches Wesen ich zu uns gesagt, noch sehr wenig. Da waren wir noch mit der Gruppe verbunden, sonst was. Und die haben uns eigentlich sanft dorthin geführt, dass wir Individualität werden können. Die haben unsanft damit geholfen, die von unten. Die haben halt mehr das Ego angestachelt. Beides ist notwendig. Weil so wirklich den Punkt bis zur Freiheit hätte man von oben herab alleine nicht geschafft, wenn nicht die unten uns jetzt dann wirklich ganz losgerissen hätten. Und darum kämpfen wir. Ich meine, da ist das wahre Ich irgendwo, das kommt von da ganz oben im Grund. Das kommt nämlich genau von dort letztlich, wo die Trinität ist, aus der Quelle kommt es. Das ist also jenseits des Ganzen. Das ist das, wo der Christus herkommt. Darum ist insbesondere des Menschen Ich so von Anfang an so intensiv eigentlich mit dem Christus verbunden. Und ja, so dass man in gewisser Weise sagen kann, unser wirkliches Ich, unser wahres Ich ist ein Aspekt des Christus, der Christuskraft. Steiner unterscheidet das manchmal so ein bisschen, also wahres Ich, höheres Ich, Erden-Ich, man kann so verschiedene Stufen entwickeln. Also das höhere Ich, könnte man sagen, ist das, was eben wirklich durch die Inkarnationen durchgeht. Also während unser Erden-Ich, das ist halt das, was jetzt in der Inkarnation aufleuchtet, was wir zum irdischen Bewusstsein bringen, was damit aber auch wieder vergeht. Aber unser höheres Ich geht durch die Inkarnationen, aber das ist noch nicht das Höchste, sondern da wirkt die Christuskraft durch, aber auf individuelle Weise. Bei jedem Menschen anders.
Und so, dass, dass die Freiheit des Menschen eben dadurch nicht angetastet ist. Es ist eben einfach eine Kraft, die uns übergeben ist, im Grunde. Also, und das bewusster und immer bewusster zu erreichen, ist das Ziel der geistigen Entwicklung der Menschheit irgendwo. Also es sozusagen zu begreifen, dass das, was es ich in mir ist, von dort oben kommt. Und indem es von dort oben kommt, ist es die Christuskraft in Wahrheit. Und dahinter von mir ist die Vaterkraft oder die Kraft des Heiligen Geistes, weil das die Trinität ist, die eigentlich eine Einheit bildet. Aber es ist diese Kraft, aus der wir schöpfen. Aber dass es ein Ich ist, heißt, wir müssen schöpfen daraus. Aber es ist im Prinzip die ganze Quelle uns zugänglich. Wir sind nur noch viel zu schwach, um viel weit daraus zu schöpfen. Aber
kannst du da überhaupt noch einen Steigerungsfond geben? Ich meine, ich muss immer so materialistisch sehen, aber
naja,
das Ziel der menschlichen Entwicklung ist Liebe und Freiheit.
Ja.
Was, naja, was kannst du darüber geben?
Ja, naja, gut.
Im nächsten Kosmos.
Oh ja, schon, weil jetzt können wir mal anfangen, das in unserem Ich bis zu einem gewissen Grad zu verwirklichen. Das heißt, dass wir eben wirklich immer bewusster unser Ich selber weiterentwickeln. Durch die Taten, die wir in der Welt setzen. Aber die Taten, die wir in der Welt setzen, setzen wir zunächst einmal noch sehr, sehr äußerlich mit irdischen Mitteln. Aber wir entwickeln uns dadurch weiter. Also indem ich zum Beispiel als Künstler etwas gestalte, indem ich diesen schöpferischen Impuls hereinbringe, wird mein Ich kräftiger. Aber das ist es einmal. Jetzt ist das Ich wird also immer mehr wirklich meins. Es ist uns zuerst als Möglichkeit gegeben, was damit zu machen, und jetzt, es wächst aber immer mehr, je mehr ich also das wirklich aktiv in Betätigung setze. Damit ist aber noch nicht verwandelt. Der Astralleib, der ist noch gar nicht meiner, deswegen, weil, indem ich schöpferisch in Ich tätig sein kann, habe ich deswegen das Astralische noch lange nicht verändert oder geschaffen irgendwie. Das ist also der nächste Schritt, dass ich mal anfange, mein Astralisches, mein Seelisches umzugestalten, bewusst, schöpferisch umzugestalten. Das, wo Steiner dann sagt, das wird dann Geist selbst. Dieses Geist selbst ist im Grunde ein, wenn es vollendet ist, ist es ein durch das Ich im Grunde aus dem Nichts heraus erzeugter Astralleib.
Den Begriffen habe ich nicht viel anfangen können. Wie schaut ein Mensch aus, der das Geist selbst verwirklicht hat?
Naja, also es gibt heute praktisch noch keine, das heißt praktisch, es gibt keinen Menschen heute, der es vollständig entwickelt hätte. Hohe Eingeweihte sind also sehr, sehr nahe dran, aber na, das heißt, dass ihr Seelenleben vollkommen ihre Schöpfung ist. Das wäre das vollkommen ihre Schöpfung, und es ist nichts drinnen, was einfach von außen übernommen ist.
Keine Begierden, keine Triebe, nichts mehr, was ich nicht selbst gewollt hätte.
Ja, genau. Es ist mit vollem Bewusstsein gewollt. Dann das ist es. Dann kann ich mich sehr wohl verkörpern, dann ist sehr wohl etwas drinnen, was mit Trieben vergleichbar ist, weil ich ohne dem in einem physischen Körper nicht leben könnte. Aber es ist dann unter der vollen Herrschaft des Ich und sozusagen unter der vollen Kontrolle des Ich, weil ich es sogar geschaffen habe und in einer Form, die eben genau auch passt dann, zu meinem Ich zumindest. Wie weit es zum physischen und ätherischen passt, ist ein anderes Kapitel, weil da müsste die auch schon ganz jetzt durchs Ich durchformt haben, dass das alles zusammenstimmt. Aber es ist schon riesen viel, wenn diese Triebkräfte in mir, das Astralische, das Seelische vollkommen unter der Herrschaft des Ich wäre. Und das ist mehr, was dann rauskommt, ist mehr als, weil ich kann sagen, naja, in der vorchristlichen Zeit, die Menschen, die Eingeweihten, die Geistesschüler haben doch auch daran gearbeitet, ihr Seelisches, ihr Astralisches zu läutern, zu reinigen. Und immer weniger also den Trieben zu verfallen und sich beherrschen zu lernen.
Und da kam ja dann das Erschütternde eigentlich, da wart ihr noch nicht dabei, das war schon vor dem letzten Mal. Wir haben nämlich gesprochen im Zuge unserer Ausführungen auch darüber, den Weg des Christus zur Jordantaufe. Weil wir dann mit den Seligpreisungen weitermachen wollten, mit der Bergpredigt, die kurz danach passiert. Und da passiert kurz vorher Folgendes, dass dieser Jesus von Nazareth, in dem noch nicht der Christus inkarniert ist, weil das erst mit der Jordantaufe passiert, dass der ja auch ein Suchender ist, weil er ja hoher Eingeweihter an sich schon ist und auch zu den Essenern kommt und dort erlebt, wie die also ihre Übungen machen, ihre Katharsis machen und dass sie tatsächlich ihren Astralleib reinigen dadurch. Das heißt, freimachen von den Kräften, die heute halt durch Luzifer und Ahriman bedingt und angetrieben werden. Aber was passiert? Luzifer und Ahriman werden hinausgetrieben zu den Menschen, die draußen sind, außerhalb des Ordens. Und das war in vorchristlicher Zeit unausweichlich. Es gab also keine Möglichkeit, einfach das Astralische so umzuschaffen, dass es so zu erneuern, sozusagen, so aus dem Nichts neu zu schaffen, dass das einfach die luziferischen und arimanischen Kräfte vollkommen neutralisiert gewesen wären. Also es war in der Tat eben so, dass man in der Vergangenheit nur diese von Luzifer und Ahriman besetzten negativen Seelenkräfte bildlich gesprochen ausscheiden konnte. Und die bleiben aber in der Welt vorhanden. Wenn ich im Ich so weit komme, dass ich nicht nur mich selbst, das heißt mein Ich selbst schaffen kann und weiter wachsen lasse, sondern wenn ich so weit komme, dass ich auch Seelisches völlig neu schaffen kann, dann kann ich völlig Neues, reines Seelisches aus dem Nichts im Grunde hervorbringen und bin nicht angewiesen auf die Seelenkräfte, die ich heute jetzt bei der Verkörperung auf Erden, im Erdenumkreis finde. Weil im Grunde ist es heute so, bei einer Inkarnation, man ist angewiesen darauf, was an Seelenkräften in der Seelenwelt vorhanden ist, namentlich im erdnahen Bereich. Weil, wenn wir jetzt das räumliche Bild gebrauchen wollen, weil ich brauche ja gerade die astralischen Kräfte, die sozusagen erdentauglich sind. Und das sind die Kräfte, die halt in der Erdsphäre da sind, und so wie sie da sind, muss ich sie in gewisser Weise zur Kenntnis nehmen, so wie ich fürs Physische die physischen Stoffe der Erde brauche für die Verkörperung. Ich kann nicht sagen, Kohlenstoff, Stickstoff, das passt mir alles nicht, mag ich nicht, ich will was anderes haben. Ja, wird nicht funktionieren. So weit sind wir nicht, dass wir uns unsere eigenen Stoffe bauen können, wenn es die nicht passen. Und im Seelischen ist es vergleichbar. Wenn ich Geist selbst verwirklicht habe, bin ich in der Lage, aus nichts Seelisches zu schaffen. Das heißt, im Grunde aus nichts heraus einen Astralleib zu erschaffen. Weil alle Schöpfung ist im Letzten eine Schöpfung aus dem Nichts heraus. Weil so fängt die Schöpfung immer an, dass sie Schöpfung aus dem Nichts ist. Und wenn ich die Möglichkeit habe, aus dem Nichts heraus Astralisches zu erschaffen, habe ich im Übrigen genauso die Möglichkeit, es ins Nichts verschwinden zu lassen. Das ist nämlich die Möglichkeit, die dazugehört. Das heißt, ich kann Astralisches dann auch, negatives Astralisches, vollkommen auflösen, namentlich eben das, das ich in der Welt zurückgelassen habe. Und das hängt zusammen mit dem, dass wir unser Karma auflösen müssen. Diese negativen Seelenkräfte, die in unserem Astralischen entstehen, dadurch, dass wir halt Verfehlungen begehen und die uns dann im nächsten, übernächsten, in irgendeinem Leben halt als karmische Schuld präsentiert werden. Warum muss ich daran arbeiten? Ich muss letztlich daran arbeiten, diese Mängel, die da drinnen sind, zumindest wieder aufzulösen. Das ist der Anfang, dieser schöpferischen Tätigkeit im Seelischen. In dem Fall mit einer Auflösungstätigkeit. Das ist in dem Fall sogar die leichtere Aufgabe und die, die wir zuerst lernen müssen. Und also das heißt, das wird einmal ein riesiger Schritt sein, wenn wir so weit sind, dass wir dann eben nicht nur unser Ich aus uns selber wirklich hervorbringen, immer wieder neu, sondern auch unser Astralisches. Und das ist das, was die nächsten planetarischen Verkörperungen einmal bringen. Und das heißt, da hat das Ich dann noch ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Weil im Grund jetzt können wir im Wesentlichen an uns selber, also am Ich selber arbeiten. Im Grund. Und ein bisschen natürlich schon Geist selbst entwickeln, wenn wir uns wirklich intensiv geistig bemühen, sogar ein bisschen mehr. Anthroposophie geht ja vor allem darum, dass man schon ein bisschen Geist selbst ganz bewusst entwickeln. Und das tun wir, sage ich mal, ab dem Moment, wo wir ganz bewusst, zumindest im reinen Denken, aus reinem Denken her, aus moralischer Intuition handeln, uns bis zu dem erheben können, dann fangen wir an, in unserem Seelischen, in dem Fall sogar wirklich Neues hereinzubilden. Das heißt einerseits, indem wir unser Schicksal auf uns nehmen, unser Karma, arbeiten wir daran, aufzulösen etwas, das ist die eine Aufgabe, und indem wir moralische Intuition üben und dadurch unser Seelisches umschaffen, beginnen wir darin, schöpferisch zu sein und eben in dem Maße Geist selbst zu entwickeln. Da muss man noch nicht hellsichtig sein im herkömmlichen Sinn, wobei das mit der Hellsichtigkeit sowieso so eine Sache ist. Das ist eh meistens missverstanden, aber also das heißt, wir haben halt noch so ein kleines Feld erst und es wartet ein riesiges Feld auf uns, weil das Feld des Astralischen, des Seelischen ist noch ungleich viel größer als das Feld, das unser Ich zurzeit ausmacht, sozusagen. Unser Ich ist, obwohl es potenziell alles, aus allem schöpfen kann, ist aber noch so wenig verwirklicht. Also wir sind noch sehr bescheidene Ich-Wesen in Wahrheit. Also, weil da geht es eben immer darum, das Ich muss durch jede Tat verwirklicht es sich. Nur durch die Taten verwirklicht es sich in Wahrheit. Und wenn es alle Möglichkeiten offen hat, aber wirklich ist das, was es wirklich tut, eben, das wird dann. Und da haben wir noch sehr wenig geschafft, in Wahrheit. Da sind wir erst am Anfang. Also das ist noch ein sehr enger Bereich. Darum ist es auch so wahnsinnig schwer, mit dem Astralischen fertig zu werden, weil das im Vergleich dazu mächtig entwickelt ist. Ich meine, wenn man sich unseren Astralleib anschaut, jetzt so ein bisschen locker ausgesprochen, wir sitzen da auf einem riesen Viech. Auf einem riesigen Viech, das halt gewaltige Kräfte in sich hat. Und wo man noch ein bisschen das Glück hat, dass manches noch durch andere Kräfte gezähmt und gehalten wird und eingesperrt ist, nur das wird nicht mehr lang dauern, dass diese Kräfte frei werden. Und wo das Ich also dann aber... Schauen wir es, wie es als Jockey da oben sich hält auf dem Ding, wenn das ausbricht. Ich meine, so hier und da sieht man das ja schon, also was passiert, wenn das durchbricht und dann das Ich keine Chance hat. Und wo dann Menschen zu Dingen fähig sind, wo man sagt, wie gibt's das, wie kann ein Mensch zu sowas fähig sein? Ja, es ist eigentlich dann nicht mehr der Mensch, sondern der Mensch ist dann unfähig geworden, einfach dieses Ungeheuers, das da drin sitzt, hat dann in ihm Hagedolim, die Ungeheuer, die Riesigen, von denen schon in der Schöpfungsgeschichte die Rede ist, die in den Meeren da unten wurden. Das sind nämlich Bilder schon für diese Kräfte, die sich andeuten. Weil die kommen schon von früher herüber und die wurden im Astralischen. Und das sind Riesenviecher. Und im Grund beschäftigt man es deswegen mit dem Ganzen, um irgendwie einen Impuls zu kriegen, wie lerne ich umzugehen mit dem, wie lerne ich erstens bewusster im Ich zu werden und wie lerne ich diese Bestie da, die ich aber brauche und sowieso habe, also ich kann eh nicht sagen, ich habe es nicht, also es bleibt uns nichts übrig, als mit ihr umzugehen irgendwo. Und das wird die nächste Zeit immer mehr bringen, mit dem umzugehen. Da werden große Dinge aufbrechen. Und die ganze Weltentwicklung, die ganze Weltgeschichte wird so laufen, dass es diese Kräfte immer mehr aufbrechen lässt. Und ich meine, das ist das, wo die Bibel dann schon in der Apokalypse schreibt, dass es dann auf den Krieg aller gegen alle zusteuert. Und das hat schon begonnen, in die Richtung zu gehen. Und da geht es nicht nur um den äußeren Krieg mit Bomben und Granaten, da geht es also um viel, viel mehr noch. Also da geht es also vor allem um diesen Kampf ums Seelische. Die wirklichen Kriege werden sich immer mehr im Seelischen abspielen. Es wird gar nicht um äußere Atombomben und das gehen. Das ist jetzt noch sicher über einige Zeit die Hauptgefahr, solche Dinge, aber es wird immer mehr so sein, wie die Menschen einander seelisch zerstören werden, wenn sie nicht aus dem Ich heraus Herr ihrer eigenen Seelenkräfte werden. Dann wird immer mehr kommen, dass die Seelen oder die Astralleiber, dass die gegeneinander kämpfen werden. Dass die einander vernichten wollen und zerstören wollen und zerreißen wollen. Und im Gegensatz also zum Ich ist das Astralische etwas, was sehr wohl zerstört werden kann in gewisser Weise, was also zumindest also eben den Widersachermächten übergeben werden kann, was in Teile zerrissen werden kann, wenn man so will, und wo also sehr große Turbulenzen kommen können, wo Besetzung durch andere seelische Kräfte kommt, alles Mögliche. Da kommt viel, viel zu auf uns. Wie im Mysterientarm, irgendwo sagt es nicht der Großmeister irgendwo zum Simon, also die äußeren Kämpfe sind ein Bild der inneren Kämpfe. Das waren sie immer schon, aber es wird immer stärker darauf kommen, dass das Schwergewicht auf diesen inneren Kämpfen liegt. Das heißt, in einer etwas ferneren Zukunft könnte ein Szenario so aussehen, dass es zwar äußerlich relativ zivilisiert ausschaut und alles eigentlich im Wohlstand leben könnte, und die Menschen werden sich aber seelisch gegenseitig fertig machen. Und sie werden nichts damit anfangen können, mit den allen wunderbaren äußeren Dingen, denen der Ahriman hinzaubert. Seelisch werden sie immer kränker werden, dadurch immer mehr zerstört. Das ist also die wirkliche große Gefahr für die Zukunft. Aber was lernen wir daran? Wir lernen eben daran, umzuformen unser Seelisches, unser Astralisches. Und in dem Maße, in dem wir das tun, bereiten wir die nächste Inkarnation der Erde vor. Das heißt, den nächsten Kosmos eigentlich. Den nächsten Kosmos. So gewaltig müssen wir denken. Und da arbeiten wir wesentlich dran mit. Und da wird auf jeden Fall eine wesentliche Facette drinnen sein, die was mit uns zu tun hat. Und wenn diese Arbeit nicht in genügendem Maße passiert, und eben nicht in genügendem Maße eben auch so, dass wir wirklich die volle Ich-Kraft ausschöpfen, die bis dahin aufreicht. Das heißt, uns mit dem Christus entsprechend verbinden, mit dieser Kraft, die in unserem Ich wirken lassen oder unser Ich eigentlich entwickeln als Teil der Christuskraft, wenn man so will, in völliger Freiheit. Dann wird der nächste Kosmos halt ein bisschen ein vergröbelter Kosmos sein, zumindest was unsere Weiterentwicklung betrifft. Den anderen Wesen da draußen ist jetzt ein anderes Kapitel, das können wir jetzt einmal nicht sagen, aber für unsere Weiterentwicklung, also was mit unserem speziellen Bereich zu tun hat, das hängt ganz stark eben davon ab, wie wir jetzt tätig sind. Und auf der nächsten Entwicklungsstufe, also auf dem neuen Jupiter oder das neue Jerusalem, wie es in der Apokalypse heißt,
wenn man noch ganz andere und größere Aufgaben bekommen. Weil dort eigentlich wird dieses Geist selbst erst so richtig in Mittelpunkt der Entwicklung stehen. Jetzt, was wir jetzt in der Erdenentwicklung machen, ist ein gewisser Vorgriff darauf, eine gewisse Vorbereitung. Weil jetzt geht es einmal darum, dass wir überhaupt unser Ich haben und einmal mit dem lernen, ein bisschen umzugehen und das kennenzulernen. Weil schließlich, wir sind da erst während der Erdentwicklung wirklich eigenständige geistige Wesenheiten geworden. Vorher waren wir so im Grunde ein Hüllenglied für andere geistige Wesenheiten, namentlich für die Engel, Erzengel, Urengel und so weiter. Aber jetzt sind wir erstmals selbst eigenständige geistige Wesenheiten und eben noch dazu in der ganz besonderen Form, eben weil wir bis ins feste Erdelement hinuntersteigen und dort darunter noch den ganzen Antikosmos, wenn man so will, haben. Das ist nämlich das Bedeutsame. Also so weit in die Tiefe ging es vorher nie. Ich meine, es gab schon natürlich schon solche Widersacherkräfte da drinnen, aber so in der konzentrierten Form, in diesen Abgrund da hinein, gibt es das auch erst seit unserer Erdentwicklung.
Aber vielleicht haben wir wahrscheinlich nur irgendwelche Sterne, zu denen wir besonderen Bezug haben, also in der Zeit zwischen Tod und Geburt, sondern auch wahrscheinlich mit den dunklen Sternen.
Ja, sicher, natürlich. Und wir sind jetzt, und mit jetzt meine ich wirklich jetzt im 21. Jahrhundert, wo ich über Steiner noch gar nicht so im Detail sprechen konnte, weil die Menschen noch nicht einfach so weit waren. Man kann nur über das sprechen, was auch irgendwie in irgendeiner Form aufgefasst werden kann, sonst ist es sinnlos und schädlich, darüber zu sprechen. Im 21. Jahrhundert, wenn man die Aufklärung zudem dazu, sehr stark dieses Spiegelbild auch zu studieren und zu sehen, wie wir da Aufgaben haben, das zu verwandeln. Weil es sind ja, auch das haben wir öfter schon gesagt, durchaus notwendige Kräfte. Notwendig, dass wir die Freiheit entwickeln können. Notwendig, dass wir überhaupt auf Erden leben können. Und eben nur auf Erden können wir diese Freiheit entwickeln. Das heißt, all diese Kräfte sind unverzichtbar.
Was ist das? Das sind die Kreise der Hölle, oder wie? So wie bei Dante?
Ja, könnte man so sagen. Also es sind gewisse negative Kräfte, die immer wieder zusammenhängen mit dem Ätherischen, mit dem Astralischen, da sogar mit dem Physischen, da fängt es an. Und das wiederholt sich also in drei so Steigerungsstufen, könnte man sagen. Da ist es noch relativ harmlos, da wird es schon sehr viel stärker, weil vom Kraftniveau entspricht das eigentlich also dem Bereich der mittleren Hierarchien. Also das ist schon was wirklich deutlich bis in die Naturkräfte sehr stark hineinwirkt. Na, und da ist es ganz schlimm. Aber von da unten kommen, haben wir oft schon gesagt, die Kräfte, die Herrschaften oder die Asuras zum Beispiel, sind die im Schöpfungsgeschehen gibt es die zwei Geister, Tag und Nacht. Das ist immer, und es war Abend und es war Morgen, der erste Tag. Abend und Morgen, die zwei sind wichtig. Und das eine heißt Yom, der Tag, und das andere heißt Laila, der Abend oder die Nacht. Und die Laila sind nichts anderes als Asuras. Das sind nämlich nicht einfach äußere Kalendertage, sondern das sind Zeitwesenheiten aus der Hierarchie der Urengel. Weil das sind die Zeitgeister. Weil die Elohim sind im Zuge der Entwicklung, haben sich die in die Sonnenwelt zurückgezogen und wirken von außen, jetzt auf die Erde im engeren Sinn. Die Tätigen sind eigentlich die Urengel. Das sind die Ausführer. Darum kommt immer wieder der Schöpfungstag, weil immer einer der Urengel ist der Führende, der jetzt die Arbeit da übernimmt mit Hilfe untergeordneter anderer Wesenheiten auch noch. Aber die Elohim entwerfen eigentlich nur in der Sonnenwelt, wenn man so will, den Schöpfungsplan mit Hilfe des Christus, der durch sie wirkt. Und von Haus aus von Haus aus sind aber beide beteiligt, die, sozusagen die regulären und die Nachtseite. Ohne die hätte die ganze Erdenwelt nicht geschaffen werden können. Nur das Interessante ist, solange die Schilderung des Sechstagewerks geht, also die erste Schöpfungsgeschichte, solange ist nirgendwo die Rede davon, dass da irgendwas Böses passiert. Das Wort Böse kommt nicht vor, im Gegenteil, es ist immer erwähnt und die Elohim sagen, es war gut. Vayar Elohim Kitov. Es sahen die Elohim, es war gut. Also das ist, was immer die Elohim sprechen, das heißt also durch die Elohim spricht der Christus in Wahrheit, dann wird geschildert, das, was die Elohim befehlen und Anführungszeichen wird ausgeführt. Das machen nämlich die Urengel, da wird es immer wiederholt. Und dann schauen die Elohim und die Elohim sahen, es war gut. Das heißt, es entspricht dem Schöpfungsimpuls, den sie gegeben haben. Es ist auch so geworden, das Werk, wie es sein sollte. Es zieht sich durch das ganze Sechstagewerk durch. Erst bei der zweiten Schöpfungsgeschichte, die sich nicht mehr in der Astralwelt, sondern in der Ätherwelt vornehmlich abspielt, daher Garten Eden und so weiter, ist erstmals die Rede vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt plötzlich ist das Böse taucht jetzt auf. Jetzt ist es nämlich so weit, dass nicht mehr alle Schöpfungsimpulse, die von oben kommen, auch im Werk unten sichtbar werden, vollständig und vollkommen. Sondern es bleibt immer unvollkommen bis zu einem gewissen Grad. Es entsteht da ein Bereich, der sträubt sich dagegen offensichtlich. Und das ist im Wesentlichen in der Bereich da. Weil von dort aus eben jetzt ganz konzentrierte Widersacherkräfte wirken. Und mit der Problematik, die ist riesengroß, die ist so groß, dass es zunächst eben zum Beispiel, weil auch ja der Christus, wenn er also sich inkarniert auf Erden, begegnet den Herrschaften einmal. Das Erste, was passiert nach der Jordan-Taufe, da geht er 40 Tage Fasten in die Wüste, das heißt in die Einsamkeit, wie auch immer. Und dann begegnet er Luzifer und Ahriman und die Versuchung Christi. Und er verfällt ja natürlich nicht und er kennt sie, die Erste ist immer leicht aus dem Feld zu schlagen, also wo der Luzifer sagt, du, sieh dir an die Herrlichkeit dieser Welt, das alles übergebe ich dir, wenn du mir untertan bist, sozusagen, wenn du mich anbetest. No, das ist, und mit Herrlichkeit dieser Welt ist diese Erdenwelt gemeint, ohne den Drogen. Weil die hat der Christus echt, die kennt er eh. Aber das, ja, er sieht natürlich, dass er das nicht haben will, das schlägt er leicht aus dem Feld.
Das ist ja ein bisschen unsinnig, oder? Wenn er die Welt geschaffen hat.
Ja, das Problem ist, trotzdem die Widersacherkräfte sind, wie Steiner das immer so schön ausdrückt, abkommandiert worden als Gegenpart irgendwo bis zu einem gewissen Grad, aber auch sind dadurch zu einer gewissen Selbstständigkeit gekommen oder in eine gewisse Selbstständigkeit gezwungen worden. Und das heißt, dieser Bereich, den man jetzt da repräsentiert, sich denken kann durch das Erdinnere, aber das ist jetzt nur, dass man äußeres Makro haben irgendwo dafür, weil sich da diese geistigen Kräfte konzentrieren. Das ist ein dunkler Bereich, in den die nicht einmal mehr hineinschauen können. Nicht einmal der Christus schaut da hinein, zunächst einmal. Das ist das Problem. Also sie haben, um eine Wesenheit jetzt endlich zu schaffen, die der Freiheit fähig ist, das heißt, die aus Freiheit aus derselben Quelle schöpfen kann wie die Trinität. Dazu musste also diese Möglichkeit geschaffen werden, dass ein unabhängiges Reich entsteht, ein völlig unabhängiges Reich irgendwo. Und Und diese Erdenwelt mit den Widersachern drin ist zumindest schon so weit unabhängig, dass die höheren Hierarchien bis inklusive Christus nicht hineinschauen können. Der Christus erst dann durch das Mysterium von Golgatha, durch den Kreuzestod, durch den Abstieg in die Hölle, wie es so schön heißt, wo er eben bis zum Kern sozusagen durchgeht und jetzt alle diese Schichten kennenlernt und anfängt, den ersten Impuls legt, dass sie verwandelt werden, dass sie wieder einen Anschluss finden an das Obere. Weil in Zukunft einmal die Notwendigkeit, das zu schaffen, ist sozusagen eine Zwischenstufe, um die Freiheit zu ermöglichen. Wenn die Freiheit einmal da ist, brauche ich das nicht mehr. Dann ist sie Bestandteil der Ich-Kraft geworden. Und das, weil was ist das Einzigartige? Diese Freiheit, ja, die hat natürlich, wer hat sie in vollkommenem Sinne? Die Trinität oben hat sie natürlich. Die hat die vollkommene Freiheit. Aber bis jetzt hat es noch kein einzelnes dieser Wesenheiten, diese vollkommene Freiheit. Sondern sie haben nichts anderes, als sie sind eigentlich gezwungen dazu zu übernehmen, was von da oben kommt. Und mit dem können sie arbeiten. Sie können sich im Grund Gott nicht verweigern. Und eben sogar bei den Widersacherkräften ist es so, dass die einen Impuls dazu bekommen mussten, zurückzubleiben. Und das eigentlich für sie ja sogar ein Opfer dann ist. Das ist ein Opfer, das sie im Dienste der Gottheit übernommen haben. So könnte man es nennen. Und für uns ist es dann halt eine ganz böse und gewaltige Wirkung. Und selbst für die Elohim schaut es so aus jetzt, weil sie nur mehr merken, die Erdenwelt ist nicht mehr so, dass sie vollkommen das zum Ausdruck bringt, was wir als Schöpfungsimpuls hineingeben. Sie folgt uns sozusagen nicht mehr ganz in ihrer Gestaltungsmöglichkeit. Aber also die Notwendigkeit war da, das zu machen, aber jetzt sind wir langsam, kommen wir dorthin, dass es anfangen muss, diese Welt wieder aufzuhellen sozusagen, dass sie den Anschluss findet. Und es ist aber offen, wie weit es gelingen wird. Es kann jetzt also wirklich passieren, dass aus dem Bereich hier inklusive Mensch irgendwann eine ganz andere separate kosmische Entwicklung entsteht, die völlig unabhängig davon ist. Und die also zumindest eines nicht haben wird, nämlich diese Möglichkeit, die im Menschen realisiert wird, mit einem Wesen der Freiheit, dass also diese Freiheit, die sonst nur die Trinität hat, jetzt in einem Einzelwesen verwirklicht. Das ist das ganz Neue. Und dadurch wird irgendwann einmal, wenn wir den Weg schaffen, dann steigen wir ja letztlich in der Hierarchienfolge auf, wenn man so will. Also wir werden ein engelartiges Wesen, ein erzengelartiges und so weiter. Nicht genauso wie die jetzt da sind, sondern mit anderen Kräften, aber von vergleichbarer geistiger Potenzialität, aber mit völliger Freiheit begabt. Und das heißt, wenn wir einmal stünden auf der Stufe der Elohim, dann haben wir eine Langzeit, dann wären wir Schöpfer eines Kosmos, der aber jetzt nicht sozusagen von einem Zentrum her geschaffen wird, sondern aus vielen Zentren, aus jeder menschlichen Individualität heraus. Das können wir uns halt natürlich nicht vorstellen, aber das ist eine völlig, völlig neue Art. Schon so, dass ja, sich die Christuskraft sowieso dadurch verwirklicht auch. Aber sie geht eigentlich immer mehr auf in der Darin sogar, könnte man sagen.
Und verklumpen sich die dann nicht wieder zu sieben? Das haben das jetzt selber ausgesagt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich der Meinung, das wäre so, dass es eigentlich Menschenseelen zusammenwachsen und es dann große Gruppen gibt, die dann.
Naja, es
ist.
Es
sind immer sieben, ja?
Naja, es.
Menschen
es,
mehr.
Es.
Ja, das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ich meine, es wird einerseits eben, damit es eine einheitliche, ganzheitliche Schöpfung wird, wird man einerseits sagen können, es ist eine Schöpfung dessen, was wir heute als Menschheit bezeichnen würden. Nicht einmal eine Siebenheit, sondern wirklich eine Einheit. Das wäre mal schon was Neues. Und trotzdem bleibt darin aber das individuelle Bewusstsein des einzelnen Menschen erhalten. Also wir werden nicht jetzt, der Marc und ich hören uns zusammen und dann sind wir, weiß ich nicht, der Marc Anton, na, ist wurscht. Genau, irgendwas. Also die einzelne Individualität wird trotzdem erhalten bleiben. Also es ist eine Art von Steigerung, wie soll ich sagen, der sozialen Gemeinschaft in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und alles, was wir heute, ist Übungsfeld, was wir da tun, also im sozialen Leben. Und da wird jeder Mensch wird ganz andere Impulse einbringen in das Ganze und trotzdem werden sie vollkommen sich in das Ganze einfügen. Und wird sozusagen jetzt keine Diskussion unter Anführungszeichen geben, nein, ich hätte den Kosmos lieber pink gefarben oder soll man nicht doch lila machen. Also das wird es nicht geben, sondern es wird jedes Individuum die Möglichkeit haben, seine Schöpfungsimpulse einzubringen. Und das wird das Ganze ausmachen. Und ich meine aber, das ist wirklich schon jetzt jenseits jeder Vorstellungskraft für uns heute. Es ist auch jenseits im Grunde unserer gesamten planetarischen Entwicklungskette. Weil erst wenn die fertig ist, das heißt, wenn wir auf dem neuen Jupiter das Geist selbst vollkommen verwirklicht haben, das heißt, den Astralleib aus dem Nichts schaffen können, wenn wir auf der neuen Venus den Ätherleib vollkommen aus dem Nichts schaffen können und wenn wir schließlich auf dem Vulkan das Physische komplett aus dem Nichts schaffen können, dann was sind wir dann fähig, eine Welt aus dem Nichts zu schaffen? Dann sind wir soweit. Und aber da ist unsere Planetenkette zu Ende und das ist ein völliger Neuanfang.
Ist das überhaupt denkbar?
Das ist, nein, für uns eigentlich nicht. Nein, es ist jenseits. Man kann nur eines sagen, es zielt irgendwo in so einer Richtung hin, dass sich solche Fähigkeiten entwickeln. Es wäre die Konsequenz, aber sagen kann man darüber überhaupt nichts. Und man kann auch überhaupt nichts darüber sagen, ob es so sein wird oder nicht, weil das eben gerade wegen der Freiheit von uns abhängen wird. Das heißt, es ist total offen und das ist überhaupt auch das ganz Neue, dass mit dem Menschen eine Entwicklung beginnt. Wir sind überhaupt das erste Wesen, das völlig unberechenbar ist daher. Die Widersacher sind das nicht. Die sind mit einer, wenn man will, mit einer gewissen Vorhersehung in ihre Rolle gestellt worden. Mit dem Menschen als freies Wesen kommt in gewisser Weise etwas hinein, was sogar die Vorsehung übersteigt. Dieses individuell freie Element übersteigt selbst das. Das heißt, daher ist ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch mit seiner Ich-Entwicklung beginnt, ist der Ausgang des ganzen Schöpfungsgeschehens bis zu einem gewissen Grad offen. Es ist zwar eine Richtung angepeilt, aber wie genau wir die einhalten werden und ob wir das Ziel erreichen werden und damit die ganze Schöpfung, ist durch den Menschen erstmals offen. Daher kann man nicht sagen, naja, aus dem alten Saturn sind Geister gewesen entstanden, das sind halt heute die Urengel, da sind wieder Geister gewesen entstanden, da wieder, mein Gott, immer dieselbe Sauce, es ist immer das Gleiche. Nein, es ist völlig verschieden. Es ist völlig verschieden. Und also namentlich mit uns Menschen ist es also auf einen Punkt gebracht, wo mit den ganzen vorherigen Prinzipien in gewisser Weise gebrochen wird. Nämlich, dass das alles also von oben unter Anführungszeichen geplant abläuft.
Aber wer macht auf dem Jupiter dann die Menschheitsstufe und was sollen die dann erreichen?
Ja, das ist ein,
das interessiert
mich. Das ist durchaus eine sehr gute Frage. Ja, es wird zweifellos Wesenheiten nach uns geben.
Aber die Tiere sind es nicht. Das müsste da interessieren, wenn der Kassi.
Die Tiere sind es nicht. Jedenfalls nicht das einzelne Tier.
Ach so, okay.
Sagen wir mal so, ich meine, was gibt es an Möglichkeiten? Es gibt also Elementarwesen, die es werden könnten, namentlich auch Elementarwesen, die sich von Menschen abschnüren, weil wir bilden ja auch dauernd welche. Es sind Abschnürungen aus den Tiergruppen Seelen, die eine Möglichkeit bekommen. Da ist einiges da, aber bei Steiner gibt es noch nicht sehr viel Aussage darüber, welche Wesenheiten dann die Stufe durchmachen. Also er ist tatsächlich, muss man sagen, aber sicher mit Recht, im anthropozentrisch in gewisser Weise. Also er konzentriert sich auf das, was jetzt unmittelbar uns betrifft. Also sehr, sehr wesentlich. Vor allem eben, weil die Entwicklung so offen ist und dann auch sehr offen ist, welche Wesenheiten wir im Zuge der Erdentwicklung, also an die Elementarwesen und so weiter, hervorbringen. Wir bringen den Gedanken, den wir bilden, den wir fühlen, uns verbinden, entsteht in Elementarwesen. Wunderbar. Manche vergehen sehr schnell wieder, lösen sie wieder auf, andere bleiben hartnäckiger da. Vieles, was jetzt dann einen sehr stark arimanischen Charakter annimmt, wird sehr viel länger Bestand haben. Das heißt, es liegt jetzt schon sehr an uns, aber auch im positiven Sinn, muss man dazu sagen, also wenn wir im geistigen Sinne handeln, wenn wir moralische Intuition entwickeln, erzeugen wir sehr viele gute Elementarwesen. Die nicht jetzt so klassische Naturelementarwesen sind, aber die dann wesentlich dazu beitragen werden, wie die Natur am Jupiter gestaltet werden wird. Und die dort irgendwann einmal vielleicht manche davon mit einem Ich begabt werden. Und das heißt, es ist aber jetzt noch gar nicht abschätzbar, welche Wesenheiten das dort sein werden. Weil das liegt an der jetzt noch kommenden Erdenentwicklung mit drin und wir sind da der entscheidende Faktor eigentlich. Nicht der Faktor, der alles machen kann, aber der entscheidende Faktor, der letztlich bestimmend ist dafür, was geht und was nicht geht. Also daher auch mit einem gewissen Recht ist es so, dass man noch gar nicht viel darüber sagen kann, welche Wesenheit das sind. Ja, das ist ein Riesengebiet. Also jedenfalls die Seligpreisungen, zu denen wir immer noch nicht gekommen sind, macht aber nichts. Die sollen so eine gewisse Anregung geben oder zeigen auch, welche Impulse der Christus gibt, um jetzt gibt das aufzuhören. Ich wage das einmal kühn zu behaupten. Steht nirgends bei Steiner, es springt einem sehr auffällig an, dass es erstens auch neun sind. Die Seligpreisungen haben ganz eindeutige Beziehung zu den Wesensgliedern des Menschen, das sagt Steiner selber. Es geht also um die Umwandlung unserer ganzen Wesensglieder irgendwo und das geht es da auch irgendwo. Und das heißt, man muss auch nämlich das Bewusstsein haben, wenn wir an uns arbeiten, auch an unseren ganzen Wesensgliedern arbeiten, dass das zugleich eine Arbeit an der Erde ist, mit der Erde ist. Also es ist das eine ohne dem anderen nicht möglich. Wir brauchen nicht glauben, wir könnten uns also so abgesondert verwandeln, umwandeln, sagt er, der Rest interessiert mich nicht. Sondern wir können uns eigentlich in dem Maße, können wir diese unsere eigenen Wesensglieder verwandeln, in dem Maße, in dem wir mitarbeiten, dann das zu verwandeln. Und das ist die große Aufgabe, die sich der Christus eben gestellt hat. Und wenn man so will, das als Brennpunkt zu koordinieren, was die Menschheit an Arbeit auch leistet, oder damit zu arbeiten daran. Und da fängt nämlich das schon jetzt an. Die Arbeit wird sehr davon abhängen, wie die Menschheit des Ganzes in der Richtung zusammenarbeiten kann oder nicht kann. Das ist etwas, zu dem zwar jedes Individuum individuell was beitragen muss, das aber nur von Erfolg gekrönt ist, wenn es aber auch insgesamt eine Arbeit der ganzen Menschheit ist. Und jedes Individuum, das sich da rauszieht oder rausfällt, das bringt einen Einbruch in das Ganze. Ja, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal mit den Seligpreisungen. Dann steht es mir hin, aber ich denke, jetzt ist es vorbereitet irgendwo. Jetzt ist es finster. Soll ich noch Licht machen? Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Jetzt gehen wir Heidi, hätte ich gesagt. Ja, ich finde es